Forschungsförderung und Forschungslandschaft in Deutschland, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und herzlich willkommen, Karl Wanninger. Schön, dass du da bist, Karl. Freue ich mich sehr darüber. Karl Wanninger vom PTJ.
Ja, danke für die Einladung. Hallo Astrid.
Karl, ich falle jetzt mal direkt mit der Tür ins Haus. Und zwar ist es ja so, dass ich relativ viele Seminare gebe. Und ich werde immer wieder darauf angesprochen, dass man, wenn man einen Forschungsantrag schreibt, auf gar keinen Fall den Projektträger anrufen soll. Was würdest du da sagen?
Ja, das ist korrekt. Das ist tatsächlich so, dass ich jetzt vier Geschichten mitgebracht habe, Anekdoten, was passiert, wenn man uns anruft. Und sobald das Telefonat vorbei ist, dann sitzen wir zusammen und lachen dann über diese Fragen, die gestellt werden. Und das werden wir jetzt auch im Podcast machen. Nee, natürlich nicht. Also ich glaube, wenn eine Metabotschaft, die wir beide uns ja überlegt haben für den Podcast, ist, dann, dass man uns immer anrufen sollte und dass man mit uns sprechen sollte, bevor man die verschiedenen Phasen in der Skizzen, Antrags, Vorhaben, Bearbeitung angeht. Ich glaube, das ist so die Metabotschaft. Und ich glaube, wir werden das jetzt gleich mal ein bisschen ausarbeiten, warum wir denken, dass das das Beste ist, was man machen kann,
mit uns zu sprechen. Ja, das finde ich auf jeden Fall gut. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Was sind denn so die Fragen, die kommen, wenn die Leute anrufen?
Wenn die Leute anrufen, ja. Das ist auf jeden Fall gut, wenn wir angerufen werden schon mal, weil dann können wir schon mal vorab ein paar Tipps geben, die helfen halt, wenn man zum Beispiel eine Projektidee hat. Mhm. Wenn man zum Beispiel eine Projektidee hat und man weiß nicht genau, macht das überhaupt Sinn, die Skizze bei uns einzureichen, dann haben wir eine Website zum Beispiel und da kann man dann sich informieren, wer vielleicht der sinnvolle Ansprechpartner ist. Mhm. Angenommen, man hat den gefunden und wir kommen gleich dazu, was man noch machen kann, um den zu finden. Und wir werden angerufen, dann sind die Fragen, die rangieren von, passt das Thema? Mhm. Bis zu, was müssen wir eigentlich beachten, wenn wir bei euch eine Skizze einreichen? Bis zu, gibt es irgendwelche formalen Voraussetzungen? Wenn man schon erfahren und ganz geschickt ist, dann stellt man die Frage, wie können wir euch am besten ärgern? Also, was sollen wir am besten nicht machen, damit das irgendwie Sinn macht? Und das wären so die Fragen auf Skizzenebene. Und da können wir, glaube ich, auch schon ziemlich gut den Leuten helfen. Damit dieser erste Schritt, der überhaupt zu einer Förderung führen kann, sinnvoll umgesetzt wird. Und dann gibt es so die zweite Phase und dahin geht es darum, wenn man so eine Nachricht bekommen hat, man kriegt die Förderung. Die, die es kennen, wissen, dass dann die richtige Arbeit anfängt mit so ziemlich viel Antragsbearbeitung und Bürokratie und man muss halt, wir schicken dann auch Nachforderungsschreiben, die muss man beantworten. Es gibt so verschiedene Kategorien von Kosten, die man ansetzen kann und vieles, was man nicht ansetzen kann. Mhm. Und da kann man sich natürlich, wenn man da richtig viel Freude dann hat, selber hinsetzen und das Ganze auskaspern und die ganzen Richtlinien, die ganz viele verschiedene kryptische Namen haben, durchschauen. Oder auch da, man ruft uns an und kriegt schon mal ein bisschen Orientierung darin, was man wie am besten da angeht.
Das bekräftigt mich ja jetzt so ein bisschen in dem, was ich auch mache. Und es gibt ganz häufig auch dann diejenigen, die sagen, ja, ich weiß aber gar nicht, was ich fragen soll, wenn ich da anrufe. Aber das hast du jetzt auch nochmal ganz gut gesagt, finde ich. Das heißt also alleine diese Frage, passt das Thema überhaupt zur Ausschreibung? Das sind ja so Dinge, die kann man eigentlich immer mal erstmal abklären, bevor man jetzt einen Antrag einreicht. Und das könnte man ja auf jeden Fall immer auch mal fragen.
Genau, das ist halt, also ich würde sagen, passt das Thema, ist so ein bisschen die erste Frage, mit der man sich annähern kann. Mhm. Und da muss ich sagen, da sind wir vielleicht sogar schon die zweite Linie, weil die erste Linie, wenn man gar nicht so richtig weiß, wo bei PTJ man sich melden muss oder ob man überhaupt bei PTJ sich melden soll, dann würde ich tatsächlich sagen, es gibt ja noch die Förderberatung des Bundes und das ist auch so, die kennen erstaunlich viele auch nicht. Da kann man sich auch für die erste Information melden und da arbeiten auch sehr viele nette Menschen, die auch sehr kompetent einen weitervermitteln können, zu welchem Bereich man gehen kann. Und wenn man dann aber auch bei uns anruft und sich beraten lässt, dann lohnt es sich auch aus einem anderen Grund, weil wir können auch ein bisschen was sagen dazu, wie was wichtig ist bei so einer Skizze, die man für ein Projekt einreicht. Nämlich, es ist ja oft so, dass die Leute, die Skizzen einreichen, das sind natürlich alles exzellente, kompetente und wissenschaftlich sehr begabte Menschen. Aber was da vielleicht man merkt, wenn man manchmal auch so Vorschläge liest, ist, dass dieses auf Papier bringen dieser Vorschläge auch etwas ist, was nicht immer vielleicht besser funktionieren könnte. Und da hilft es halt, so ein bisschen vielleicht den Fokus zu gewinnen. Und da können wir natürlich auch schon helfen. Mhm. Also so ganz von so einfachen Dingen wie, was ist eigentlich wichtig? Das ist Innovation, das ist die Verwertungsperspektive, aber zumindest bei uns, bei der BMWK-Förderung. Dann packe ich das vielleicht an Anfang hin. Vielleicht ein bisschen mehr Top-Down-Kommunikation als das, was ein Wissenschaftler eigentlich macht, Bottom-up. Und das wären solche Hinweise, die wir dann auch an der Stelle geben könnten, vielleicht am Anfang.
Könnt ihr auch Hinweise zum Budget geben? Also oftmals kommt auch die Frage vielleicht auf, passt jetzt eigentlich das, was ich mir überlegt habe, in den Call rein? Passt das vom Budget her?
Ja, würden wir auch geben. Also das gehört natürlich dazu. Natürlich können wir es nicht im Zweifel vielleicht nicht ganz konkret immer sagen, aber wir können schon mal so ein Projekt einordnen. Also dass man halt nicht irgendwie mit einem viel zu großen Projekt ankommt und feststellt, das passt ja vielleicht von vornherein überhaupt nicht. Oder dass man halt in der Kostenstruktur, oft ist es ja so, dass man ja nicht alleine das macht, sondern im Verbund mit Partnern. Und da kann man auch vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben, dass vielleicht manche Partner gar nicht so geeignet sind mit ganz kleinen Arbeitspaketen. Und dann erspart man sich auch tatsächlich durch solche Fragen dann später auch viel Bürokratie. Und das wollen wir alle. Also auch der Projektträger will nicht so viel Bürokratie.
Antragstellende auch nicht.
Genau, die wollen das auf jeden Fall nicht, wir aber auch nicht. Und das ist auch vielleicht eine Message. Wir sehen vielleicht die Notwendigkeit teilweise ein bisschen mehr, aber wir wollen es ja auch verhindern. Und solche Gespräche helfen ungemein dabei.
Jetzt ist ja die Beratung der Antragstellenden auf jeden Fall ein großer Teil eurer Arbeit. Was macht ihr sonst noch so, wenn ihr im Büro seid oder im Homeoffice?
Ja, also der Projektträger, das ist ja im Prinzip, wir werden ja beauftragt meistens sind es Behörden, also bei uns beim Projektträger Jülich sogar im überwiegend größten Teil auch über oberste Behörden, also Ministerien, und die beauftragen uns halt Förderprogramme zu managen oder Initiativen zu managen. Und eine Kernaufgabe ist halt eben die Auswahl von Forschungsprojekten oder auch von Infrastrukturprojekten, die Begleitung der Antragstellung bis zur Bewilligung und dann halt die Begleitung der Projektabwicklung. Das sind so die drei Säulen, auf denen das Kerngeschäft beim Projektträger aufgebaut ist. Und auch da, jeder dieser Säulen ist unglaublich, mit unglaublich viel Kommunikation auch mit den Einreichern, mit den Projektbearbeitern verknüpft. Das gehört dazu und das macht ja eigentlich auch ein gutes Projekt aus, dass wir da als Projektträger auch unterstützen. Aber darüber hinaus beraten wir natürlich noch unsere Auftraggeber bei verschiedenen Sachen. Wir vertreten unsere Auftraggeber in Gremien, wir stellen teilweise nationale Kontaktstellen für europäische Initiativen zusammen und wir haben aber auch ein großer Teil von den Aufträgen ist oft auf die Fachkommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn wir hier von Beratung und Kommunikation sprechen, dann gehört das vielleicht auch dazu, dass man über unsere Seite natürlich auf die ganzen Informationen, die dann zur Verfügung gestellt werden von unserer Fachkommunikation und von unserer Öffentlichkeitsarbeit zugreifen kann, was wir auch empfehlen natürlich. Das ist so grob, die Aufgaben.
Also schon sehr, sehr vielfältig, ne? Und ich glaube, was natürlich super ist, dass ihr den Überblick auch über diese Projektdurchführung habt und eigentlich schon in der Antragsphase genau wisst, wie das Projekt nachher durchgeführt werden muss. Und das weiß ja vielleicht auch nicht gerade derjenige, der jetzt vielleicht sogar zum ersten Mal einen Antrag stellt. Deswegen sind das natürlich ganz wertvolle Informationen, die ich da auch bekommen kann als antragstellende Person.
Genau.
Es gibt mehrere Projektträger in Deutschland. PTJ ist ja jetzt ein sehr, sehr großer Projektträger. Wir haben auch in NRW die Projektträgerschaft von unserem NRW-Programm mittlerweile bei PTJ, worüber ich persönlich übrigens sehr froh bin. Das war ja nicht immer so und das war doch, finde ich, ein Segen für alle Antragstellenden und für alle Projektdurchführenden, nachdem PCJ da die Projektträgerschaft übernommen hat. Ihr habt verschiedene Bereiche, das heißt, ihr seid aufgeteilt nach Themen, oder?
Genau, also im Prinzip ist das die Struktur, dass wir nach Themen aufgeteilt sind. Wir nennen das Geschäftsfelder. Und das ist zum einen das Geschäftsfeld Energie und Klima. Wir haben nachhaltige Entwicklung und Innovation und Forschung und Gesellschaft NRW. Das heißt, das sind die drei Geschäftsfelder, die wir da haben. Und darunter sind dann natürlich die ganzen, in verschiedenen Bereichen werden dann die verschiedenen Unterthemen bearbeitet.
Du machst Energie und Klima, das heißt, du bist für das Energieforschungsprogramm zuständig?
Ich bin nicht für das gesamte Energieforschungsprogramm zuständig. Genau, ich leite da den Bereich, der sich im Wesentlichen mit den Stromnetzen und Stromspeichern beschäftigt. Und das ist zumindest meine Aufgabe im Rahmen des Energieforschungsprogramms. Aber wir haben ja nicht nur das Energieforschungsprogramm, sondern wir haben natürlich auch mehrere Aufträge, die wir für verschiedene Ministerien machen. Und das ist so ein bisschen dann, das ist halt so eine andere Dimension. Man kann es auf Themen sehen, man kann es auch ein bisschen auch entlang der Programme und der Auftraggeber sehen.
Okay. Dein Standort ist doch jetzt in Jülich, aber es gibt durchaus ja noch einen zweiten Standort, oder? Ihr seid auf mehrere Standorte aufgeteilt.
Genau, also wir sind auf 4 Standorte aufgeteilt.
Okay.
Und der Hauptstandort mit mittlerweile, glaube ich, über 1000 Mitarbeiter ist in Jülich tatsächlich. Mhm. Dann haben wir aber noch einen großen Standort natürlich in Berlin, das sind auch über 500 mittlerweile. Und wir haben dann noch 2 etwas kleinere Standorte in Rostock und in Bonn. Und insgesamt sind wir knapp über 1600 Mitarbeiter beim Projekt Jülich.
Wow. Genau. Ja, das ist ja schon eine ganz große Zahl. Also es gibt ganz viel Beratungskapazität bei PTJ für Antragstellende mit so vielen Personen, muss man sagen.
Genau. Ja. Und wenn wir jetzt von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sprechen, ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass wir sind zum einen, also die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen sind Wissenschaftler. Und das ist dann querbeet. Also die kommen aus verschiedensten Bereichen, MINT, Physik, Chemie, Biologie. Das heißt, das sind auch wirklich Leute, die halt natürlich nicht die sind nicht die Experten für das Projekt, das gerade eingereicht wird, weil das muss man nicht vergessen. Die Leute, die das Projekt umsetzen, sind die Experten ihres Projektes. Aber das sind sehr viele kompetente Kolleginnen und Kollegen, die einen sehr guten Überblick haben. Da stellen wir immer wieder fest über die Förderbereiche, die sie betreuen, sodass sie halt auch inhaltlich und fachlich eine gewisse Beratung geben können. Wobei die sich ein wenig, wenn man so eine Skizze vorbereitet, in Grenzen hält, weil wir wollen ja keine Entscheidung präjudizieren. Und wir haben aber auch noch die andere Hälfte, das sind Betriebswirte und administrative Kolleginnen. Und die können natürlich auch, die beraten in allen Phasen auch zu der Umsetzung des Projektes von betriebswirtschaftlicher Sicht. Und das ist auch sehr wertvoll, weil, was wir auch so ein bisschen feststellen, das ist ja in Universitäten ja auch so, man hat den Wissenschaftler, der vielleicht aber jetzt nicht unbedingt sehr viel Ahnung von den betriebswirtschaftlichen Aspekten des Ganzen hat. Dafür hat man dann sehr fähige administrative Kolleginnen, die da zur Seite stehen. Und deswegen ist es aber bei uns auch wichtig, dass wir immer diese Bearbeitung und Beratung in Teams von Wissenschaftlern und Betriebswirten durchführen. Das heißt, zu fast jeder Frage gibt es dann auch eine Antwort von uns.
Ja, das kann ich auch nur bestätigen aus meinen Kontakten mit PTJ, dass es auch tatsächlich zu jeder Frage eine Antwort gibt. Also ich habe noch nie erlebt, dass es keine Antwort gab.
Ich hoffe, es war immer eine gute Antwort.
Bis jetzt konnte ich da immer gut mit umgehen.
Sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Die Begutachtung, die hinterliegt hinter diesen ganzen Prozessen, also wenn der Antrag eingereicht wird, wenn der Antrag gestellt ist, muss es irgendwie in irgendeiner Form zu einer Begutachtung kommen. Wie erfolgt diese Begutachtung? Also wer wählt diese Gutachterinnen und Gutachter aus? Kann man das so pauschal sagen oder ist das immer anders?
Das kann man pauschal, so pauschal tatsächlich nicht sagen. Wir haben halt verschiedene Programme, wir haben verschiedene Auftraggeber und deswegen haben wir auch dann je nach Programm und Auftraggeber oft auch verschiedene Begutachtungsmodelle. Und das rangiert von vollständig externe Begutachtung, das heißt, die endgültige Entscheidung wird getroffen von einem externen Gutachtergremium, das halt die entsprechenden Compliance-Vorgaben dann auch erfüllen muss, bis zu die Begutachtung wird vollständig sozusagen von PTJ als Empfehlung für den Fördergeber durchgeführt, woraufhin dann der Fördergeber natürlich die Entscheidung trifft. Und da gibt es halt verschiedene Arten, wie das auch Mischungen zwischen den beiden Konzepten gibt und ähnliches. Die Förderprogramme haben oft verschiedene Voraussetzungen, die das eine besser als das andere machen, je nachdem, was man da für ein Programm begutachtet.
Aber bei allen Programmen nutzt ihr eigentlich Gutachterinnen und Gutachter. Das heißt also, dieses Verfahren, dass das Los entscheidet, hat sich jetzt bei Bundesförderung oder bei Programmen, die ihr betreut, eher noch an keiner Stelle durchgesetzt, oder?
Ich würde sagen, in den großen Forschungsprogrammen ist es mir zumindest nicht bekannt. Aber es gibt ja durchaus Initiativen, wo es halt um vielleicht kleinere Projekte geht, wo man dieses Verfahren, wie zum Beispiel im DATI-Piloten, zumindest teilweise getestet hat, also nicht umfangreich.
Richtig.
Und dort halt einen Teil der Begutachtung sozusagen auf die Begleitung, auf das Monitoring verlagert. Ich finde es ein interessantes Konzept, dass man auf jeden Fall, dass man dem eine Chance gibt und sich das mal anschaut. Ich persönlich habe jetzt als Begutachter so etwas nicht mitgemacht, aber da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die bei uns ja daran arbeiten. Die könnten dann dazu wahrscheinlich viel mehr sagen über die Stärken und Schwächen davon.
Eine neue Podcast-Folge ist in Sicht.
Vielleicht kannst du da eine neue Podcast-Folge ausgraben.
Ah, perfekt. Also wir haben ja jetzt hoffentlich ganz viele antragstellende Personen, die zuhören. Und für die ist es vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu hören, was sind so wichtige Do's der Antragstellung. Was würdest du sagen, was sind wichtige Do's, außer dem Projektträger kontaktieren?
Schade, jetzt hast du genau den wichtigen Punkt. Das haben wir ja gesagt, das ist das Metathema. Nee, außer dem Ganzen, ich hatte es am Anfang so ein bisschen angedeutet. Ich habe mich jetzt fokussiert auf die Skizzenphase, das heißt die Phase, bevor eine Entscheidung über die Idee getroffen wird. Und da würde ich sagen, den Fokus zu finden, also das Ganze sollte eigentlich so knapp wie möglich, aber so präzise wie möglich formuliert werden. Dann sich darauf zu beschränken, zu wissen, was eigentlich wichtig ist. Und das ist in den meisten Projekten, in den meisten Programmen, wenn es um F&E-Förderung geht, ist es ja zu sagen, okay, was ist meine innovative Idee? Wobei vielleicht Innovation, je nachdem, ob man in der Grundlagenforschung oder in der angewandten Forschung was anderes bedeuten könnte. Aber im Wesentlichen ist ja das der maßgebliche Punkt. Was ist meine Innovation? Aber das reicht nicht nur, diese Innovation zu formulieren, sondern das Ganze auch irgendwie zu belegen, dass es innovativ ist. Das heißt, die Abgrenzung zu dem, was Stand der Technik ist, je präziser, je konkreter, desto besser. Und dann, was natürlich den Fördergeber interessiert, das zweitwichtigste ist, dass man die Verwertung ausarbeitet. Also wer hat was davon? Ist es jetzt, wenn es jetzt ein Unternehmenskonsortium ist, haben die Unternehmen was davon? Können die das wirtschaftlich verwerten? Wie genau können die das machen? Was ist das Potenzial? Ist es etwas, was der Gesellschaft was bringt? Und auch das so genau, so präzise wie möglich darstellen. Und dann würde ich sagen, damit es eine Skizze ist, die man auch wirklich nachvollziehen kann, also die Nachvollziehbarkeit ist wichtig, hatte ich eben schon gesagt, so ein bisschen die Art, wie man das kommuniziert. Also vielleicht ganz am Anfang diese beiden Punkte adressieren, knapp und mit einer gewissen Motivation und dann ins Detail gehen. Also nicht erstmal eine große Abhandlung über irgendeine Technologie machen und dann irgendwo auf der 5., 6. Seite dann den Knackpunkt der Skizze machen. Und das sind halt wichtige Dinge, die vielleicht aber nicht in die Wiege gelegt sind, weil man vielleicht anders daran geht. Man hat ja irgendwie einen Überblick über sein Projekt, man weiß, was man machen will und man bringt es vielleicht nicht so zu Papier und da hilft es, wenn man sich dann entsprechend gegebenenfalls auch da vorher an zum Beispiel uns wendet.
Und wenn du jetzt so von prägnanten Formulierungen beispielsweise sprichst, glaubst du, dass KI uns da helfen kann?
Ja, und ich glaube, also ich würde das auch mal so sagen, ich bin mir nicht sicher, wie viele Anträge weltweit schon mit KI geschrieben werden. Aber ich glaube, wenn KI eines kann, ist halt, wenn man der KI die eine echte belastbare Idee, und deswegen habe ich mich hier so fokussiert auf diese Nachweisbarkeit, dann kann wahrscheinlich eine KI einen besseren Antrag schreiben als jeder Mensch mittlerweile. Davor habe ich jetzt persönlich keine große Angst, weil hinter dieser KI stecken ja Menschen, wenn sie nicht stecken, dann sind wir eh irgendwann mal in der Sackgasse. Und mit diesen Menschen spricht man ja irgendwann mal. Und dann sieht man ja zum einen, wie so ein Projekt funktioniert und oder nicht. Und das andere ist, auch in schriftlicher Form, wenn man nicht in der Lage ist, halt diese Aussagen, die man da trifft, zu belegen halt, dann denke ich, hilft einem die KI da auch nicht so viel weiter. Deswegen, also von uns aus, wenn das halt irgendwie ein besser geschriebener Antrag, eine bessere geschriebene Skizze ist, hinter der tatsächlich versteckt, warum nicht?
Also, merkt ihr das? Also in der täglichen Arbeit würdest du sagen, ja, heute hat man eigentlich mehr prägnante, besser auf den Punkt gebrachte Anträge, als es vielleicht irgendwie noch vor 3-4 Jahren war?
Jetzt könnte ich mich total überschätzen und sagen, ja, nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, wie gesagt, ich weiß es nicht tatsächlich, wie viele Anträge, wie viele Skizzen bereits mit KI-Unterstützung geschrieben werden oder nicht. Und am Ende ist es ja auch, wie gesagt, egal. Das ist ein Hilfsmittel, das wirklich hilfreich sein kann. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Expertise dahinter stecken muss. Ja. Und dass beim Schreiben dieser Anträge es auch nicht ohne geht. Und da bin ich schon der festen Überzeugung, dass man kann nicht ein gesamtes Projekt mit KI simulieren und sich so dann auf einem einfachen Weg Fördermittel ergaunern. Vielleicht bin ich da aber auch blauäugig, vielleicht sind wir in 5 Jahren auch, haben wir auch dafür eine Lösung gefunden.
Dann müssen wir uns in 5 Jahren nochmal treffen und dann werden wir das nochmal reflektieren, Karl.
Das machen wir gerne.
Okay. Wollen wir noch auf die Webseite hinweisen? Also www.ptj.de ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg.
Genau, www.ptj.de ist ein guter Einstieg für alle anderen Themen. Dann die aus meinem eigenen Bereich kommend, www.energieforschung.de ist eine Webseite, die im Moment auch vielleicht besonders viele Klicks bekommt, weil vor einigen Tagen die Förderbekanntmachung zum 8. Energieforschungsprogramm veröffentlicht wurde. Da gibt es auch interessante Links zu YouTube-Kanälen, die jetzt von uns freigeschaltet wurden. Und ich glaube, das lohnt sich da auf all diesen Webseiten vorbeizuschauen. Und vielleicht nochmal der Hinweis auf die Förderberatung des Bundes und ihren Aufgaben und Möglichkeiten, da Hilfe zu geben.
Ja, genau. Und bei der Förderberatung des Bundes gibt es auch eine ganz schöne Übersicht über alle aktuellen Ausschreibungen. Das heißt, man kann also da auch in der Datenbank nach Ausschreibungen suchen, kann vielleicht selber auch mal schauen, was wäre vielleicht interessant für mich oder was sind die Ausschreibungen in den letzten Wochen, die rausgekommen sind. Also das vielleicht da auch nochmal als Ergänzung, was man da Tolles finden kann auf den Webseiten.
Genau. Also ich kann nicht nur unterstützen, dass man sich da mal ein bisschen umsieht. Das kann nur helfen und dass man halt, wenn man dann trotzdem irgendwie noch Fragen hat und nicht weiterkommt, dass man die Kontaktadressen, die man da überall findet zu verschiedensten Themen oder allgemein auch, tatsächlich wahrnimmt. Und wir lachen nicht über die Fragen und das ist einer der wesentlichen Teile unseres Jobs tatsächlich und wir freuen uns darauf, wenn Leute sich bei uns melden.
Perfekt. Dann vielen Dank für das nette Gespräch und ich kann jetzt an dieser Stelle auch nur sagen, Karl, du bist ein ganz sympathischer Typ, also alle Antragstellenden, ruft jetzt gerne beim Projektträger Jülich an und holt euch Hilfe. Das ist ein ganz netter Kontakt, den man da hat und ich denke, dass es für alle Gewinn bringt, für alle Seiten, die in dem ganzen Antragsprozess beteiligt sind. Vielen Dank und ja, gerne bis zum nächsten Mal.
Danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.